Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Garwert.
Dazu hallo und herzlich willkommen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dieser Spruch stammt aus der Friedensbewegung der 80er Jahre, von früher, aber heute passt er gut zum Zustand der Bundeswehr, denn wäre Krieg, gäbe es tatsächlich kaum Soldaten, die hingehen könnten. Die Bundeswehr hat zu wenige, weil Russland den Westen bedroht. Ist das ein Problem? Zukunft Bundeswehr, zurück zur Wehrpflicht. Darüber diskutieren wir in diesem Wortwechsel im Deutschlandfunk Kultur. Das sind meine Gäste. Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, unter Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, Chef des Leitungsstabes im Verteidigungsministerium. Guten Tag, Herr Lange.
Guten Tag.
Professor Sönke-Neitzel, er hat an der Uni Potsdam den Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt inne und ist damit Deutschlands einziger Militärhistoriker. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Und hier ist auch Markus Faber, er ist Verteidigungspolitiker bei der FDP im Bundestag. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Sie alle drei haben Wehrdienst gemacht. Herr Neitzel, ich habe gelesen, Sie waren während Ihres Wehrdienstes für eine ortsfeste Unterflur-Tankanlage zuständig. Wie ist Ihnen die Zeit in Erinnerung geblieben? Haben Sie was fürs Leben gelernt beim Bund?
Ja, da sehen Sie schon an der Bezeichnung der ortsfesten Unterflur-Tankanlage, sprich Tankstelle, dass ich vielleicht der Ausgang des Kalten Krieges jetzt nicht unbedingt an meiner Tätigkeit hing. Ich war in Hofgeismar, also Tankwart, und habe mich meistens relativ gelangweilt und die Zeit mit Lateinvokabeln lernen für mein Geschichtsstudium verbracht. Wiewohl ich einen guten Kontakt zu meinen Kameraden und meinen Vorgesetzten hatte. Und es war ein Einblick in eine Armee 1987, 88, die natürlich auch schon jetzt, der allerschlimmste Kalte Krieg war natürlich da auch schon vorbei. Die Manövertätigkeit ließ auch schon nach. Und wir haben uns gefragt, was das alles soll. Wir haben uns als Wehrpflichtige nicht kriegstüchtig oder so gefühlt. Das war bestimmt bei unseren Offizieren auch anders. Aber ich habe auch das Problem gesehen, wie man eigentlich Wehrpflichtige motivieren soll. Also das hat mir doch viele Einblicke gegeben und ich fühlte mich eigentlich nicht als Krieger, der jetzt die Rote Armee aufhält.
Jetzt war die Leitung ein paar Mal kurz weg. Wir konnten Sie aber verstehen, Herr Neitzel. Hoffentlich hält die Leitung. Herr Lange, Sie waren sogar 10 Jahre Zeitsoldat und unter anderem im Kosovo eingesetzt. Würden Sie die Entscheidung heute nochmal so treffen und zur Bundeswehr gehen?
Ja, würde ich machen. Und es ist ja auch eine Zeit, in der man nicht immer nur freiwillig an diese Dinge herangehen kann. Ich habe einen Eid geschworen, dazu stehe ich auch. Ich habe mit der Wehrpflicht angefangen, habe dann eine Möglichkeit bekommen, interessante Dinge zu tun bei der Bundeswehr. Fand es sinnvoll, war auch in einer Phase meines Lebens, wo ich mich für alles freiwillig gemeldet habe und gern überall dabei sein wollte, habe mich dann aber doch entschieden, die Bundeswehr zu verlassen, weil ich gesehen habe, was eine dauerhafte Zeit bei der Bundeswehr bedeuten könnte, zu einer Zeit, wo sehr wenig Soldaten Auslandseinsätze gemacht haben, die immer wieder ran mussten und andere mussten eben nichts tun oder hatten sozusagen nur sehr bequeme Dinge. Also das sind, glaube ich, Probleme, die bis heute eine Rolle spielen. Wird da Sönke-Neitzel zustimmen? Man hat Einblicke bekommen auch in die Dinge, die bei der Bundeswehr verbesserungsbedürftig sind.
Herr Faber, Sie waren bei den Panzerpionieren. Was haben Sie mitgenommen aus der Zeit?
Ja, ich habe auch viel Langeweile mitgenommen aus der Zeit, würde ich sagen. Also das war bei mir schon 2003, da war also an Kalten Krieg nicht mehr zu denken. Aber da hatten wir auch schon lange Debatten zur Abschaffung der Wehrpflicht, die dann 2010 unter Herrn Gutenberg ja abgeschafft wurde. In der Tat eine Grundausbildung 3 Monate und danach dann im Geschäftszimmer meiner Kompanie gesessen. Da gab es auch nicht ganz so viel zu tun. Von daher halte ich es doch damit, dass wir eine professionelle Armee brauchen und die auch vernünftig ausstatten müssen.
Also durchaus kritische Erfahrung auch bei der Bundeswehr, alle drei. Jetzt wird ja darüber diskutiert, dass wir eine Wehrpflicht wieder einführen. Herr Faber, Sie haben auch schon gesagt, da würden Sie dran festhalten, dass es eine Freiwilligenarmee gibt, eine Berufsarmee. Warum?
Naja, ich denke, wir brauchen motivierte Leute, die bei der Bundeswehr sind und keine, die dahin verpflichtet werden. Das ist natürlich auch ein harter Eingriff individuell, aber auch in den deutschen Arbeitsmarkt, wenn man entsprechenden Jahrgang dort rausziehen will. Aber das wichtige Argument für die Bundeswehr ist, glaube ich, dass es natürlich von den Investitionsstau ablenken würde, den wir gerade abarbeiten. Die Bundeswehr hat 300 Milliarden Investitionsstau und so eine Wehrpflicht kommt auch nicht kostenfrei um die Ecke. Also die Leute müssten vernünftig bezahlt werden für ihre Tätigkeit. Und die Bundeswehr hat auch hat die Ausrüstung nicht, hat die Kasernen dafür nicht. Und die Ausbilder in dem Fall auch nicht. Und braucht auch einfach nicht so viele Menschen. Also Wehrgerechtigkeit war, als wir die Wehrpflicht noch hatten, ein zentraler Punkt. Und der würde es dann jetzt auch wieder wehren. Von daher sage ich, wir müssen etwas tun, ja. Aber nicht das, sondern wir müssen die Reserve stärken, wir müssen eine allgemeine Musterungspflicht einführen, nicht nur für die Jahrgänge, sondern für alle, die noch nicht gemustert waren und dann dort auch auf Freiwilligkeit setzen. Wenn man zum Beispiel, wir haben eine Jahrgangsstärke von 600.000 Menschen, wenn man pro Jahr 1 Million Deutsche mustert, dann bräuchten wir vielleicht 4%, 40.000 Leute, die das Ganze freiwillig machen, und denke, die 4%, die finden sich.
Jetzt haben Sie schon ein paar Stichworte genannt, auf die kommen wir dann auch noch zurück. Ne? Reservisten haben Sie genannt, das ist ein Vorschlag, der heute auch in der FAZ nachzulesen ist, aus der FDP. Sie haben eine Musterungspflicht genannt. Eine Partei, die sich in dieser Woche mit der Wehrpflicht sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist die CDU. Sie hat beschlossen, dass sie die wieder einführen will. Über die Details, da sprechen wir gleich noch drüber, aber hören wir doch mal rein zu der Begründung, die Daniel Günther von der CDU, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, dazu auf dem Parteitag geliefert hat.
Wenn wir eine Zeitenwende haben, wenn wir eine andere Bedrohungslage haben und wenn wir wirklich glaubwürdig Abschreckung in Europa machen wollen, dann wäre die Wiedereinführung der Wehrpflicht ein sichtbares Zeichen an Russland und auch an andere, dass wir auch bereit sind, von Deutschland aus unseren Heimatschutz und die Verteidigung unseres Vaterlandes auch ernsthaft umzusetzen.
Herr Neitzel, da sagt Daniel Günther kurz, wenn man es zusammenfasst, Wehrpflicht als Abschreckung und als Gedanke darüber, ohne Wehrpflicht keine Zeitenwende. Stimmen Sie dem zu?
Ja, dem würde ich schon zustimmen. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiges politisches Signal. Und um auch auf Herrn Faber einzugehen, ich würde ihm insofern recht geben, wenn wir jetzt morgen eine allgemeine Wehrpflicht einführen, so wie sie im Kalten Krieg war, wie sie die meiste Zeit in der deutschen Geschichte seit 1813, so lange gibt's das ja, war. Das würde die Bundeswehr völlig überfordern. Da hat Herr Faber völlig recht. Dafür gibt's die Kasernen, nicht die Ausbilder. Das würde ja bedeuten, in einem alten Modell, dass wir irgendwie jetzt in einem größeren, wiedervereinigten Land 300.000 Wehrpflichtige einziehen. Also das ist klar, dass das jetzt nicht geht, sondern was diskutiert wird, sind unterschiedliche Modelle. Und da hat Herr Faber ja auch schon eine Zahl genannt, die Bundeswehr wird so in etwa 30.000, 40.000 im Jahr Soldatinnen und Soldaten brauchen, um die Heimatschutzregimente aufzustellen und Personalersatz zu bekommen, aus dem man dann auch, wie Herr Langes Schicksal bei der Bundeswehr zeigt, man dann weiter Dienende gewinnt, wie es bei Herrn Lange auch der Fall war. Darum geht es. Und jetzt ist die Frage, wie nennt man das? Die einen sagen, Wehrpflicht, schwedisches Modell, was dem schwedischen Modell angenähert wäre. Also eigentlich wird sinnvoll nur diskutiert, dass wir Musterungen haben und dass dann 5% irgendwie so eines Jahrgangs eingezogen werden. Und dann schaut man mal, wie weit man kommt, ob man dann irgendwann in einem Spannungsfall in 10 Jahren oder so wieder zu einer allgemeinen Wehrpflicht kommt, muss man dann sehen. Aber klar ist, es muss jetzt was passieren, damit die Bundeswehr ihre 30.000, 40.000 Soldatinnen und Soldaten, Rekrutinnen und Rekruten jedes Jahr gewinnt.
30.000 bis 40.000 Soldaten haben Sie gerade genannt. Herr Faber hat gerade von einer Lücke von 20.000 Soldaten gesprochen zum Aufbau auf 200.000 in, ich glaube, 7 Jahren, was man erreichen will. Also Fakt ist, wir haben zu wenig. Vielleicht können wir mal drauf schauen, wie denn der Bedarf ist bei der Bundeswehr und was für Soldaten wir bei der Bundeswehr brauchen, Herr Lange. Können Sie das einschätzen? Werden da Generalisten gebraucht? Werden da Spezialisten gebraucht? Braucht man Masse? Braucht man Fachleute? Um was geht's da?
Also ich würde da von einem anderen Blickwinkel zunächst mal rangehen, weil diese Debatte zur Wehrpflicht für mich so ein bisschen den Eindruck macht, dass da eine selbstgerechte, überbürokratisierte, langsame Bundeswehr wieder nach außen guckt. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen eine Wehrpflicht, keiner versteht uns. Irgendwer von außen muss was machen. Und ich glaube, die Einsatzbereitschaft, die Daniel Günther angesprochen hat, die Abschreckungswirkung kriegen wir nur durch Streitkräfte, die leistungsfähig sind, die kämpfen können, die auch gewinnen können, wenn sie kämpfen, die deswegen aber auch realitätsnah üben. Die kriegen wir nicht durch überbürokratisierte Streitkräfte, die sich Vorlagen mit 84 Spiegelstrichen hin und her schicken, in denen es viel zu viele Stäbe gibt, viel zu wenig kämpfende Truppe. Und eine Diskussion über eine Wehrpflicht, wie auch eine Diskussion über mehr Finanzierung, muss für mich mit strukturellen Veränderungen bei der Bundeswehr einhergehen. Nur so wird ein Schuh draus. Und dann kann man die Frage beantworten, wie viele Soldatinnen und Soldaten man überhaupt braucht. Jetzt ist jedenfalls klar, es gibt viel zu viele Stäbe, viel zu wenig kämpfende Truppe. Man kann möglicherweise auch mit anderen Personalansätzen als mit den jetzt geplanten 203.000 arbeiten. Das hängt dann aber von der inneren Struktur ab. Bisher haben wir bei der Zeitenwende nur zusätzliche Stäbe und Kommandos eingerichtet. Das scheint mir noch nicht ganz die richtige Antwort zu sein.
Aber nochmal zurück zur Wehrpflicht. Wären Sie denn dafür oder wären Sie dagegen, die wieder zu beleben oder in einer wie auch immer gearteten Form dann einzuführen?
Das ist leider eine typische Debatte für das Deutschland dieser Tage, dass man von der Rückkehr zu irgendetwas spricht. Wir wollen immer zurück irgendwo hin. Ich glaube, wir brauchen die Hinwendung zu etwas Neuem. Aus meiner Sicht könnte das eine allgemeine Dienstpflicht sein, wo die Bundeswehr ein Angebot macht, andere machen auch ein anderes Angebot. Das schafft gesellschaftlich möglicherweise Bindungen und das ist auch eine Möglichkeit, um gesamtgesellschaftliche Verteidigung zu stärken. Ich halte nicht besonders viel von der Debatte von der Rückkehr zur alten Wehrpflicht.
Okay, vielleicht kann ich da ganz kurz einen Gedanken reinwerfen. Der Bundespräsident hat ja, was Nico Lange jetzt sagte, die Dienstpflicht ins Gespräch gebracht. Das Problem ist nur daran, dass man dann die ganzen jungen Menschen auch in andere Organisationen aufnehmen muss, in den Blaulichtorganisationen und so weiter, dann wäre es also nicht damit getan, dass die, was Nico Lange zu Recht anspricht, dass die Bundeswehr sich reformieren muss, das Personalamt der Bundeswehr schlanker werden muss, die Stäbe, um diese Leute auch schnell aufzunehmen, sondern da müssen das die anderen gesellschaftlichen Bereiche auch machen. Und in der Geschwindigkeit, wie wir uns verändern in diesem Land, habe ich dann große Zweifel, ob dann die ersten Rekruten, wenn wir jetzt eine Dienstpflicht einführen würden, vielleicht erst dann kommen, wenn Herr Lange und ich und Herr Faber in Pension gehen. Also dann ist jetzt schon auch die Frage, was ist praktikabel, was geht am schnellsten? Denn wir leben in Zeiten von Bedrohung, wir leben in Zeiten, in denen die Bundeswehr vielleicht in 3, 4, 5 Jahren kämpfen muss. Und dafür braucht sie auch ausgebildeten Ersatz. Wir sehen Armeen, reine Berufs- und Armeen mit Berufs- und Zeitsoldaten sind nicht durchhaltefähig. Diese Kriege, die wir jetzt sehen in der Ukraine, haben hohe Verlustzahlen. Und man muss sich auf ein Heer ausgebildeter Reservisten abstützen, auch wohl wissend, dass die nicht so gut ausgebildet sein können wie Berufssoldaten, die das 30 Jahre machen. Also wir stehen unter Zeitdruck. Ich gebe aber Herrn Lange recht, die Bundeswehr kann nicht nur sagen, Hände aufhalten, mehr Menschen und mehr Geld, sondern sie hat eine Bringschuld, sich selber zu reformieren, selber schlanker zu werden und da haben wir bislang wenig gesehen.
Ich möchte da anknüpfen an Herrn Neitzel. Also zum einen geht es um die Frage Zwang versus Freiwilligkeit. Ich glaube, Menschen, die freiwillig zur Bundeswehr gehen, haben auch eine höhere Motivation. Das zumindest als meine Geschichte aus meiner Wehrpflicht kann ich das deutlich bestätigen, auch für die 80, die mit mir dort ihren Dienst getan haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie haben ja auch die Frage gestellt, wer wird denn gebraucht? Und es fehlen bei der Bundeswehr nicht die Leute bei der Infanterie. Vielleicht auch manchmal, aber es fehlen vor allem die Leute im Bereich CIR, Cyberinformationsraum, die ITler. Es fehlen vor allem bei der Luftwaffe die Leute und die holen sie nicht mit einer Wehrpflicht rein, sondern da holen sie natürlich Leute rein, die mitten im Leben stehen, schon Beruf haben, die aus der Schule kommen, aus einer Ausbildung kommen. Wir reden bei einer Wehrpflicht dann natürlich auch über Frauen und Männer. In dem Moment, wo ich mir mein Geschlecht frei aussuchen kann, können wir nicht sagen, wir holen hier nur ein Geschlecht ran und Altersdiskriminierung machen wir ja auch nicht mehr. Das heißt, das muss natürlich grundsätzlich für die gesamte wehrfähige Bevölkerung gelten. Und diese Spezialisten, die bei der Bundeswehr fehlen, kriegen sie damit nicht, sondern, um auf Herrn Neitzel da einzugehen, sie schaffen natürlich einen Personalumschlag, der höher ist als jetzt. Das heißt, sie haben dann vielleicht nach 10 Jahren einfach mehr Menschen in der Bevölkerung, die zumindest mal ein Jahr bei der Bundeswehr waren und Grundfertigkeiten können. Das heißt, die Aufwuchsfähigkeit einer Bundeswehr im Spannungsfall, die verbessert sich da. Und dafür ist so eine, sag ich mal, ich nenne mal die Zahl von 40.000, die dort ein Jahr durchgehen, sinnvoll. Aber wie gesagt, diese 40.000 bei Jahrgängen von 600.000, bei vielleicht Musterungen von 1 Million pro Jahr, das sind sehr kleine Prozentsätze, die kann man auch mit Freiwilligkeit gewinnen, da muss man niemanden zwingen.
Aber der Hinweis von Herrn Neitzel war doch interessant. Eine reine Berufsarmee ist sozusagen nicht durchhaltefähig und man braucht sozusagen das große Reservoir auch an Leuten, die man für die Truppe ziehen muss. Ein Krieg, so haben Sie es, glaube ich, im Spiegel auch formuliert, Herr Neitzel, ein Krieg wird von der Berufsarmee begonnen und dann von den Reservisten beendet.
Genau. Bei den Bewerberzahlen ist es so, dass die Gebirgsjäger, die Fallschirmjäger, also sich die Leute eigentlich fast schon aussuchen können. Da haben wir Überdeckung, Unterdeckung im Bereich Zir, was er gesagt hat. Das Problem ist nur, dass im Bereich Zir in einem Kriegsfall die Verluste auch wahrscheinlich sehr gering sind und bei den Fallschirmjägern, Gebirgsjägern, den Panzergrenadieren sehr hoch. Also wir brauchen auch für die Infanterie, wo wir jetzt eine gute Abdeckung haben, eine große Reserve, weil da werden die Verluste hoch sein. Wir müssen immer bedenken, die Ukraine hat in diesem Krieg dreimal das komplette deutsche Heer verloren. Dreimal komplett das deutsche Heer weg, tot oder schwer verwundet. Und die Idee ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass man einen Teil, wenn man jetzt eine irgendwie geartete Wehrpflicht, nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass man diese Leute zu Heimatschützern ausbildet, um die Heimatschutzregimente aufzustellen. Wir haben, glaube ich, zurzeit 3 und brauchen aber 15. Und dass aus diesem Pool dann auch länger Dienende gewonnen werden, Unteroffiziere, Offiziere für die Infanterie, für andere Verbände. Und es ist vor allen Dingen eine Diskussion, auch das klang schon an bei uns, die das Heer führt. Denn die Luftwaffe, die Marine, die zu wenig U-Boot-Besatzung hat, betrifft das nur relativ indirekt, weil sie wissen, also bis man aus dem Pool von Wehrpflichtigen eine U-Boot-Besatzung generiert, das dauert dann vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Jahre. Aber das Heer muss jetzt die Heimatschutzregimente aufstellen, die kritische Infrastruktur schützen, der Drehscheibe Deutschland. Und da brauchen wir eben auch Leute, die dann später zu den Panzergrenadieren gehen, damit wir diese Kräfte durchhaltefähig halten.
Herr Lange, Russland, Ukraine, das ist, glaube ich, auch ein Stichwort für Sie. Das ist ja auch eines Ihrer Fachgebiete, auch in Verbindung mit der Münchner Sicherheitskonferenz. Kann man daraus lernen aus dem Kriegsverlauf in der Ukraine? Herr Neitzel hat es eben gesagt, da ist dreimal das Heer der Bundeswehr vernichtet worden auf ukrainischer Seite.
Also da kann man ganz sicher was daraus lernen. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wann und wie schnell wir eigentlich daraus lernen wollen. Also ich finde, dass die deutsche Diskussion, auch die Diskussion innerhalb der Bundeswehr, immer noch zu selbstgerecht ist. Und die Lehren aus dem Schlachtfeld, aus der Ukraine gar nicht aufnimmt. Also die Reservisten in der Ukraine, die werden nicht zu Heimatschützern in dem Sinne ausgebildet, wie man das bei uns als Vorstellung hat. Die werden zu Drohnenoperateuren ausgebildet oder für Luftabwehr gegen Drohnen, Marschflugkörper, ballistische Raketen, alles Mögliche. Die sind in der Lage, mit modernen IT-Technologien umzugehen. Die sind in der Lage, datengetriebene Artillerie zu betreiben. Das sind alles Dinge, die haben wir bei uns noch nicht mal eingeführt. Die sind aber Teil der Realität dieses Krieges. Die Russen werden ja nicht sagen, jetzt, wenn das in der Ukraine irgendwie zu einem Ende kommt, jetzt machen wir Krieg wieder so, wie wir uns das vor 10 Jahren dachten. Die russischen Streitkräfte und damit die Bedrohung für uns modernisieren sich gerade sehr schnell. Ich mache mir ein bisschen Sorgen darüber, wie stellen wir uns eigentlich darauf ein oder bilden wir dann möglicherweise Reservisten dafür aus, für Dinge, die gar nicht gebraucht werden? Was ich in der Ukraine gesehen habe, ist, dass die Ukrainer sehr gut darin waren, die zivilen Kenntnisse und die zivilen Fähigkeiten ihrer potenziellen Reservisten zu mappen, das aufzunehmen und sie dann auch gemäß dieser Qualifikation einzubinden, insbesondere ab 2014. Und dass sich das jetzt sehr stark zeigt, dass Leute, die was können, die auch Führungspositionen im zivilen Leben hatten, dass die eben einen Unterschied machen können für die Streitkräfte der Ukraine. Und Sönke Neitzel hat recht, der Krieg wird da sehr stark von Reservisten geführt und von Menschen, die vielleicht vorher mal Erfahrung hatten ab 2014 und von Menschen, die im zivilen Leben Qualifikationen hatten. Letzter Punkt, in Deutschland gab es nach dem russischen Angriff auf die Ukraine viele, die eine Bereitschaft hatten, sich dafür zu interessieren. Was kann ich denn machen? Wo kann ich das was lernen? Wie kann ich Reservist werden? Und die Bundeswehr war überhaupt nicht in der Lage, da Angebote zu machen oder sich überhaupt mal zurückzumelden. Also so wird das nichts.
Dieses Mappen der Fähigkeiten bei den Zivilisten, was Sie eben genannt haben, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen?
Ja, die Leute haben sich freiwillig gemeldet. Am Anfang des Krieges gab es ja Schlangen bei den Büros. Und man hat aufgenommen, was die können, welche beruflichen Qualifikationen sie haben, welche speziellen technischen Fertigkeiten sie haben, ob sie Menschen geführt haben, all diese Dinge. Und hat das in einer Datenbank, die eben auf dem Stand von 2022 technisch ist und nicht in IT-Systemen, die immer so ein bisschen die Anmutung haben, als wären sie sozusagen Internet der 90er Jahre hat das in diesen modernen Systemen erfasst, hat die Daten zugänglich gemacht, so dass man später jetzt, wenn man ja immer noch Leute aus diesen Freiwilligen der ersten Tage in der Ukraine abruft, ganz gezielt sagen kann, hier wird das gebraucht. Und man merkt eben, dass die Ukraine auf diese Weise höher qualifizierte Soldaten in die Streitkräfte bringt. Und das wäre auch ein Argument für solche Dinge wie Dienstpflicht und Wehrpflicht, dass auch Menschen mit einem Bildungshintergrund, mit einem Studienhintergrund in Berührung kommen mit den Streitkräften und möglicherweise die Möglichkeit besteht, die zu gewinnen. Da müssen aber auch die Angebote attraktiv sein. In der Ukraine gab es eine Zeit lang ein Programm, sehr erfolgreich, dass die Wehrpflichtigen sich aussuchen konnten, in welche der ukrainischen Brigaden sie gehen wollen. Und das hat eine große Auswirkung gehabt auf die Frage, wie bildet man die dort aus, wie rüstet man die aus, wie geht man mit den eigenen Soldaten um. Also die einfach sozusagen als Menschenmasse zu nehmen und irgendwo hinzustecken, das wird im Jahr 2024 und folgende nicht funktionieren.
Ich kann noch kurz was, wenn ich darf, ganz kurz reagieren auf Herrn Lange. Es gibt ja eine Taskforce Personal, die auch ein Dokument vorgelegt hat und einer der Leiter dieser Taskforce Personal wird ja, Robert Sieger, wird ja der neue Chef vom Bundesamt für Personalwesen in Köln, Robert Sieger. Und in dieser Taskforce Personal war dann auch drin, dass die Bundeswehr mehr lokal rekrutieren muss, dass die Einheiten da lokal, regional rekrutieren können, auch eine alte deutsche Tradition. Aber wenn man sich dieses Papier ansieht, da kann man Herrn Lange nur zustimmen, merkt man, dass man sich ganz viel beschäftigt dort mit, wie bekommt man Soldaten in die Bundeswehr, diskutieren wir jetzt auch, aber dass man sich gar nicht damit beschäftigt, wie kann die Personalverwaltung der Bundeswehr besser werden. Also wie die Personalverwaltung, das BWPers hat 6.800 Personen, ist meines Erachtens völlig überbürokratisiert. Und da muss man besser werden. Und ich kann das nur unterstreichen, was Herr Lange gesagt hat. Die Lerngeschwindigkeit, die Lerndynamik, die die Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen, die Bundeswehr im Speziellen hat, ist viel zu gering. Drohnen ist, also die ganzen neuen Techniken, das Wissen der Gesellschaft, gerade im Drohnenbereich, im IT-Bereich, schnell in die Streitkräfte zu bekommen. Da muss man systemisch drüber nachdenken und da muss man wirklich Bürokratie abbauen und das sehe ich noch überhaupt nicht. Also wenn wir sehen, wie lange wir brauchen, um neue Drohnen bei der Truppe einzuführen, einfach Vorstellungen, dass Streitkräfte mit Startups zusammenarbeiten, weil es geht um Geschwindigkeit im Drohnenbereich, dass wir da viele Expertise der Gesellschaft nutzen können und da kann ich das Argument von Herrn Lange unterstreichen. Es gibt viel Bereitschaft auch. Da ist die Bundeswehr wirklich noch eine verkrustete Institution. Und da kann ich nur hoffen, dass wir deutlich besser werden, wobei ich da relativ pessimistisch in die Zukunft schaue.
Das Thema Organisation der Bundeswehr haben wir ein paar Mal angesprochen. Ich nehme mit, dass es Ihnen allen zu langsam geht und dass die Innovationen, die es gibt beim Militär, vielleicht nicht schnell genug aufgenommen werden. Stichwort Drohne, haben Sie eben gesagt, Herr Neitzel. Ich glaube, wir alle haben noch die Diskussion über die Kampfdrohnen im Hinterkopf, die wir ja auch lange hier in Deutschland geführt haben. Aber ein interessanter Aspekt von Herrn Lange war doch dieses Bergen, dieses Heben der Fähigkeiten, der Schätze. Und da haben Sie eben gesagt, Herr Lange, da ist eine Wehrpflicht oder eine Dienstpflicht eben gut, weil, das ergänze ich, weil man alle erreicht, weil man alle einmal abgreift. Aber das ist ja der Punkt, wo die FDP sagt, Wehrpflicht, da sind wir sehr zurückhaltend, Herr Faber.
Ich erreiche ja auch alle, wenn ich alle mustere. Dann habe ich die auch alle einmal da und kann denen bei der Gelegenheit noch so erklären, was die Bundeswehr eigentlich den ganzen Tag macht und dass das eine sinnvolle Sache ist. Deswegen sage ich, Musterungspflicht ist auch zum einen eine Grundlage für eine Wehrpflicht. Ich muss die Daten erheben, ich muss ja wissen, wo wohnt jemand, welche körperlichen und geistigen Eigenschaften hat der. Also das muss ich erstmal tun und dann bei den geringen Zahlen, die die Bundeswehr heute eigentlich noch braucht, bin ich sehr optimistisch, wenn ich 1 Million Menschen mustere, dass der 40.000 dabei sind, also 4%. Die dann auch sagen, ich kann mir das vorstellen, freiwillig mal bei der Bundeswehr ein Jahr zu dienen, insbesondere wenn ich das vielleicht noch bei einer Einheit machen kann, die mich auch interessiert. Ich zum Beispiel war bei den Panzerpionieren nicht, weil ich so ein toller Handwerker bin, die braucht man dann nämlich, sondern weil die Einheit bei mir zu Hause vor der Tür ist.
So eine Musterungspflicht, wie würde das ganz konkret aussehen? Da kriegt dann jeder typisch deutsch einen Brief oder gibt es sogar eine E-Mail. Wie würden Sie das angehen?
Mhm. Na, ich glaube, der Prozess, über den wir jetzt sowieso reden, da reden wir ja eigentlich jetzt bei der Wehrpflicht nur noch über den letzten Schritt. Wir müssen erstmal dafür sorgen, mit Abgleich mit den Einwohnermeldeämtern, was haben wir denn an wehrfähiger Bevölkerung? Also wer ist denn zwischen 18 und ich sag mal, vielleicht müssen wir nicht bis 65 gehen, aber wer ist denn in diesem Bereich überhaupt da? Gesamte Bevölkerung, Männer und Frauen und alle weiteren gleichermaßen. Und dann habe ich die Daten und dann bei allen, die noch nicht gemustert wurden, also wir drei wurden hier, die heute hier am Diskussion teilen, wir wurden alle schon mal gemustert. Uns muss man da nicht nochmal, also könnte man auch nochmal auffrischen. Aber
auch eine Personalkennziffer.
Ja, die habe ich sogar noch im Kopf. Der Punkt ist aber tatsächlich, dass ja ein großer Teil der Bevölkerung zwischen nicht gemustert wurde. Die müsste ich dann mustern. Also körperliche, geistige Fähigkeiten. Und von denen, die habe ich dann einmal da. Und dann bei der Gelegenheit sollte ich denen auch erzählen, was die Bundeswehr macht und was sie vielleicht dazu beitragen könnten, welche Vorteile das für sie individuell auch hätte. Und dann geht's da, also bei dem Punkt sind wir, glaube ich, alle drei an Bord. Und mein Punkt ist zu sagen, dann nehme ich da die Motivierten raus, von den Geeigneten die Motivierten. Und das wird dann auch reichen. Und andere sagen, nee, ich brauche auch die Unmotivierten. Da glaube ich, das muss nicht sein.
Das sagt Markus Faber. Er ist Verteidigungspolitiker bei der FDP im Bundestag. Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Zukunft Bundeswehr, zurück zur Wehrpflicht. Markus Faber diskutiert darüber mit Nico Lange, Sicherheitsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, und Sönke Neitzel. Er ist an der Uni Potsdam Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt. Herr Faber, Sie haben jetzt eben gesagt, es gibt dann so eine Musterungspflicht. Sie nehmen sich die Freiwilligen raus. Woher wissen Sie denn, dass es immer genügend Freiwillige gibt, die dann auch den Dienst bei der Bundeswehr antreten wollen? Denn es gibt ja einfach einen Bedarf, den man, glaube ich, da sind wir uns in der Runde einig, den man nicht wegdiskutieren kann. Die Gefahr ist ja da, dem muss man irgendwie begegnen. Braucht man dann nicht doch eine Pflicht?
Lassen Sie uns doch mal losgehen. Lassen Sie uns doch mal versuchen. Lassen Sie uns doch mal Bevölkerung im notwendigen Umfang mustern, was wir sowieso machen, wenn wir später mal über einen Spannungs- oder einen Verteidigungsfall nachdenken. Wir müssen das ohnehin tun. Und wenn dann tatsächlich nicht die 4% von 1 Million Gemusterten zusammenkommen, die die Bundeswehr dann braucht. Also ich wäre überrascht, ich würde da jetzt auch eine Wette mit Ihnen abschließen. Aber wenn wir dann nicht dazu kommen, dann können wir diese Debatte nochmal führen. Dann sind die Grundlagen für eine Wehrpflicht alle geschaffen, die jetzt nicht geschaffen sind. Deswegen sage ich, wir müssen nicht den Leuten Angst machen mit einem Zwang, sondern wir können sie auch motivieren mit Freiwilligkeit.
Herr Neitzel, überzeugt Sie das?
In gewisser Weise ja, denn mir kommt es vor allen Dingen darauf an, dass was getan wird. Dass wir jetzt nicht endlos diskutieren und dann wieder die Bundestagswahl abwarten, das nächste Kabinett, sondern die Personalprobleme der Bundeswehr müssen jetzt gelöst werden. Und sie müssen jetzt angegangen werden. Und da würde ich, Herr Faber, also ich bin für dieses schwedische Modell, und wahrscheinlich ist der Unterschied zu Herrn Faber gar nicht groß. Denn wenn man genug Freiwillige fände, das, so ist es in Schweden ja auch, da muss man niemanden zwingen. Und bevor man jetzt in endlose Diskussionen kommt, die Koalition sich nicht entscheiden kann, würde ich sagen, vorangehen, mustern, die Kreiswehrersatzämter wieder aufbauen, diese Datengrundlage schaffen und dann mal schauen, in der Tat, wie es läuft. Und wenn man dann wirklich nicht genug Freiwillige hat, dann, das klang ja bei Herrn Faber schon ein bisschen an, dann wird sich dann auch die FDP hoffentlich bewegen. Und dann muss man eben einige dann auch zwingen in dem Bereich. Und je nachdem, wie auch der Krieg in der Ukraine weitergeht, das muss man dann mal sehen. Aber mir wäre es ganz, ganz wichtig, dass der Staat, dass die Regierung Handlungsfähigkeit beweist, dass sie sieht, es gibt ein Problem, in der Sicherheitspolitik, und wir diskutieren nicht endlos, weil das nervt alle, sondern wir handeln. Und das wäre, glaube ich, ein guter Kompromiss, um voranzukommen.
Ja, das ist ja der gute alte deutsche Grundsatz. Wir haben ein Problem, es wäre gut, wenn mal irgendwer irgendwas macht. Da kann ich nur zustimmen. Also eine Debatte führen hat noch keine Qualität. Und es gibt ja Leute, die sagen, das ist schön, wenn wir eine Debatte führen, und eine Debatte lässt sich nicht vermeiden. Aber man muss die Debatte abschließen und eine Entscheidung treffen. Dadurch wird man handlungsfähig. Ich glaube, dass für das, was wir brauchen im Sinne einer gesamtstaatlichen Verteidigung und einer gesamtgesellschaftlichen Verteidigung, das ist übrigens das, warum die Ukraine Russland Widerstand geleistet hat und weiter Widerstand leistet. Ich glaube, es ist die gesamtgesellschaftliche Verteidigung, die da der ganz entscheidende Punkt ist. Ich glaube, dass wir das in modernen liberalen Gesellschaften wie in Deutschland nicht allein auf der Grundlage von Freiwilligkeit hinbekommen werden. Wenn man sich fragt, warum haben die Ukrainer dem russischen Angriff standgehalten? Das betrifft jetzt gar nicht die Wehrpflicht, aber dann zum Beispiel, weil es Zwang war, dass sowas wie Landräte oder Gouverneure oder Bürgermeister von großen Städten seit 2014 diese Dinge geübt haben. Und nicht so ein bisschen auf dem Papier, sondern unter realen Bedingungen geübt haben. Weil es Zwang war, dass man sich mit diesen Fragen auseinandersetzen musste. Und weil in der Ukraine klar war, das betrifft die gesamte Gesellschaft. Also da kommt nicht irgendwie der Staat oder die Bundeswehr oder die Streitkräfte der Ukraine, die lösen dann alles, sondern jeder muss damit anpacken. Und es macht eben Unterschied, wenn man weiß, wie man ein Tourniquet anlegt und eine Blutung stillt. Wenn man weiß, wo man unter Beschuss hinläuft. Wenn man auch andere anleiten kann. Ich glaube, wir brauchen da eine Pflicht. Deswegen vertrete ich auch die Auffassung, dass eine allgemeine Dienstpflicht dazu beitragen könnte. Und die Anreize zu steigern in der Bundeswehr und Freiwilligkeit zu ermuntern, ist trotzdem notwendig, scheint mir aber noch ein weiter Weg.
Ich wüsste noch nicht mal, weil Sie gerade über die nicht vorhandenen Kenntnisse und Fähigkeiten gesprochen haben, auch bei uns in der Gesellschaft, was ein Tourniquet ist. Klären Sie es kurz auf für die Hörerinnen und Hörer.
Damit stillt man Wunden, also Blutungen. Okay. Dies legt man an, sodass also die Verblutung nicht weitergeht.
Okay.
Und das ist die einzige, also diese, das ist so wichtig, weil das, wenn man das kann, auf dem Schlachtfeld, aber auch in der Gesellschaft, das ist sozusagen, das rettet die meisten Leben, weil das Stillen von Blutungen so schnell wie möglich einen Unterschied macht. Übrigens auch einen Unterschied zwischen den russischen und den ukrainischen Streitkräften. Die russischen Soldaten verbluten auf dem Schlachtfeld, die ukrainischen Soldaten retten ihre Leute.
Dieses Modell erstmal zu mustern, die Pflicht zur Musterung, die Sie eben angesprochen haben, Herr Faber, das ist so der erste Schritt, ne? Da waren sich hier auch alle einig, macht mal, fangt mal an, etwas zu verändern, beeilt euch, die Zeit drängt und trotzdem in den Antworten von Herrn Neitzel und von Herrn Lange war am Ende immer dann doch irgendwie eine Pflicht oder der Zwang, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und das Modell, was ja bei uns diskutiert wird und wo Sie ja auch nicht so weit weg von sind, von der Praxis her, wie man da nimmt, ist ja das schwedische Modell. Aber da gehört, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber da gehört auch dazu, dass es eine allgemeine Dienstpflicht in der Gesellschaft für alle gibt, dass man sich eben dann betätigt in anderen Bereichen, die wichtig sind für den Zivilschutz bis hin zur Kinderbetreuung. Wäre das dann mit dem, was Sie vorhaben, Herr Faber, bei der FDP, wäre das damit auch verbunden, vielleicht auch um eine Akzeptanz zu schaffen? Denn einer der wichtigen Gründe, die Wehrpflicht auszusetzen, war ja, dass nur noch ein Teil der jungen Männer, und wir haben noch gar nicht über die Rolle von Frauen in der Bundeswehr oder bei der Verteidigung des Landes gesprochen, dass nur ein Teil der Männer gezogen wurde.
Ja, also da halte ich wirklich für den allergrößten Blödsinn die allgemeine Dienstpflicht. Also wer sich das auch immer ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Wenn ich möchte, dass im Altersheim das Essen gebracht wird, wenn ich möchte, dass in der Kita jemand hilft, der den Kindern die Schuhe zuschnürt, dann sollte ich den schlicht bezahlen. Und dafür gibt es zum Glück Menschen, die diesen Job machen und das ist ein wichtiger Job, der dort gemacht wird. Hier einfach zu sagen, ich finde nicht genug, ich zwinge jetzt Leute, die bezahle ich dann auch noch schlecht. Ich erinnere mich an meine Wehrdienstzeit, das war nicht gerade auskömmlich. Das ist nicht die Lösung. Wir können nicht sagen, für jeden Job, wo wir keinen finden, zwingen wir einfach, sondern wir müssen den Arbeitsmarkt so aufstellen, dass er diese Berufe dann auch ableistet. Ich weiß, meine Schwester ist Kita-Erzieherin, ich weiß, dass dieser Job anspruchsvoll ist. Ich weiß, dass auch vielleicht nicht jeder für gemacht ist, sondern auch da sage ich, wenn man Menschen dort will, dann muss man die Attraktivität des Jobs erhöhen und dann muss man dort eben Leute gewinnen. Aber jetzt zu sagen, ich weiß gar nicht wohin mit diesen ganzen Menschen, ich brauche die bei der Wehrpflicht nicht, ich denke mir jetzt irgendwas anderes aus, wo ich die unterbringen kann, wo ich die denn dahin halt zwinge, das ist so ein typisches Modell. Ich habe es ja beim CDU-Parteitag auch wieder gesehen, wo sie nach dem Motto, ältere Herren erzählen, meine Enkel, meine Söhne, die sollen jetzt mal auch ordentlich Ordnung und Disziplin lernen. Das hat noch keinem geschadet. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, die Bundeswehr braucht.
Ja, ich glaube, Bügelfalte und ordentlich das Bett machen, das ist nicht das, was ich unter allgemeiner Dienstpflicht verstehe. Ich glaube auch nicht, dass wir Zwangsmaßnahmen für soziale Berufe einführen sollten. Die Frage ist, kann man eine allgemeine Dienstpflicht im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Verteidigung aufstellen? Und dann geht es um Krisenvorsorge, die ja über die Bundeswehr im Wesentlichen hinausgeht. Da geht es um die Frage Katastrophenschutz, da geht es um die Frage, Sönke Neitz hat das angesprochen, Blaulichtorganisationen. Man kann in der Ukraine sehr vieles sehen, was notwendig ist in einem Verteidigungsfall, wo die gesamte Gesellschaft gefragt ist. Aber ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Allgemeine Dienstpflicht will ich nicht so verstanden wissen, dass wir damit Lücken in sozialen Berufen auffüllen, um da so eine Art Zwangsarbeit einzuführen. Das kann es nicht sein.
War ja beim Zivildienst, glaube ich, auch nie so gedacht, dass der als Lückenfüller gedacht war, zumindest in der Theorie.
In der Theorie, ja.
Herr Neitzel, wie ist Ihre Haltung zu einer allgemeinen Dienstpflicht, die ja auch dann sozusagen dazu beitragen könnte, den Bedarf bei der Bundeswehr aufzufüllen?
Also ich komme sehr stark auch von dem Modell, was Herr Lange vorschwebt. Und da meine Reisen in die skandinavischen Länder nach Finnland zeigen, dass eine Gesellschaft aufgrund der Bedrohung, die ganz anders mit diesem Thema umgeht. Und die Frage ist natürlich, kriegen wir das in die deutsche Gesellschaft hinein? Woran ich hadere, ist, dass zwar die militärischen Experten, die Bundeswehr, der Bundesnachrichtendienst sehr sorgenvoll in die Ukraine schauen und keiner ausschließen mag, dass die Bundeswehr wirklich kämpfen muss in einigen Jahren und dass wir dann eben einen zwischenstaatlichen Konflikt haben von NATO-Staaten mit Russland und dass das uns in einem Ausmaß fordern wird, wie wir uns das jetzt zumindest in der Breite außerhalb einer Sicherheitsexperten-Bubble gar nicht vorstellen können. Und da ist es, Sie haben es auch angesprochen, es ist dann eben nicht so, dann kommt einfach die Bundeswehr und die löst das mal und da kämpfen ein paar Tausend, so wie das bei den Auslandseinsätzen war. Sondern es ist breiter und vielleicht würde es in der Diskussion helfen, dass wirklich nochmal die Blaulichtorganisationen, der Katastrophenschutz, Zivilschutz, die selber sagen, was sie an Personal benötigen. Denn es gibt ja nach wie vor eine freiwillige Feuerwehr, es gibt die Johanniter und so weiter. Und ich glaube, in der Debatte kommen wir dann nur weiter, wenn das nicht nur von der Bundeswehr ausgeht, von General Bodemann, der also den Operationsplan Deutschland vorstellt, sondern dass auch die Polizei, die Feuerwehren, die ganze Krankenversorgung und so weiter, dass die sagen, was bräuchten sie eigentlich an Personal, auch im Cyberschutzbereich, in einem Krisenfall. Und wenn man dann versteht, was da noch an Personalbedarf wäre, dann kommen wir, glaube ich, wirklich weiter. Ansonsten bleibt es zu abstrakt. Bei der Bundeswehr können wir es relativ klar benennen. Und wir müssten diese Präzision dann auch in die Debatte bringen für die Blaulichtorganisation.
Herr Faber, überzeugt Sie das?
Also ich kann verstehen, dass auch Blaulichtorganisationen, das ist ja schon mal was anderes als die Kita und das Altenheim, die Bedarf haben an Personal. Aber auch da sage ich, Freiwilligkeit sollte möglich sein, das Problem dort zu lösen. Ich war bei meinem THW mehrfach, bei mir in meiner Heimatstadt Stendal. Da sind auch Freiwillige, auch bei meiner freiwilligen Feuerwehr funktioniert das glücklicherweise. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess der Gewinnung und auch der Sichtbarmachung dieser Dienste. Ja, man muss dann eben in einer Stadt auch die Sichtbarkeit für ein THW, für eine Feuerwehr, für eine Polizei und auch für eine Bundeswehr herstellen. Wir hatten ja bis vor kurzem hier noch Debatten, ob Jugendoffiziere überhaupt über die Bundeswehr an Schulen informieren dürfen. Dürfen sie in Berlin ja nicht, wo ich mir denke, da kommen wir ja von einem völlig anderen Planeten. Das ist ein sehr wichtiger und wertvoller Beruf für unsere Gesellschaft. Und dem müssen wir dann auch diese Anerkennung und den Respekt entgegenbringen. Ich glaube, da geht es nicht nur um Geld, wenn wir über die Attraktivität dieser Berufe sprechen.
Das ist ja auch die Frage, nicht nur, wie gewinnt man Leute dafür, dass sie sich freiwillig melden, auch wie gewinnt man Leute für Dienst in der Bundeswehr, sondern auch, wie hält man sie? Und das ist ja erschreckend, wenn man sieht, wie viele in der Bundeswehr dahin kommen mit guten Ideen, mit Gestaltungswillen und dann nach einigen Jahren entnervt aufgeben und sagen, ich gehe lieber woanders hin. Das ist so bürokratisch, so langsam und anstatt zu üben, übe ich PowerPoint-Präsentationen vor, die dann am nächsten Tag gezeigt werden. Also da ist ein Kulturwandel notwendig und natürlich bei einem Dienst in Blaulichtorganisationen oder einem Freiwilligendienst in der Bundeswehr ist die große Frage, wie gestaltet man den Dienst aus? Ist das wie bei Herrn Faber und Herrn Neitzel Langeweile, Lateinisch-Vokabeln lernen, die Zeit irgendwie totschlagen? Oder ist das attraktiv? Kann ich da auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen? Und da hat die Bundeswehr, glaube ich, große Aufgaben. Wenn Reservewehrübung heißt, alte Herren treffen sich und reden darüber, wie toll das früher war, dann wird das nicht für neue Reservisten interessant sein. Und da muss die Bundeswehr diesen Kulturwandel sehr stark befördern und sich nicht darüber beschweren, keiner kommt zu uns, sondern da müssen die Angebote besser sein. Das haben aber andere Großorganisationen, ehrlicherweise haben diese Probleme auch. Da ist ein allgemeiner Modernisierungsbedarf da.
Da mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mit einem Kampfjetpiloten in Ausbildung gesprochen oder mit mehreren, die gesagt haben, ich bin irgendwie seit einem Jahr nicht mehr Kampfjet geflogen. Man kommt nicht zur Bundeswehr und sagt, ich werde hier Kampfjetpilot, und um dann nicht zu fliegen. Dann gehen die halt zur Lufthansa und fliegen dann dort. Also das muss man, jemand, der zur Panzertruppe will, genau dasselbe. Das heißt, man muss den Soldaten, die da motiviert hinkommen, und die möchte ich gerne dort vor allem sehen, die dort motiviert sind, dem muss man dann auch das Material und die Abläufe und Strukturen geben, damit sie auch ihren Job dort erlernen und umsetzen können.
Ich würde das nochmal unterstreichen wollen, was Herr Faber sagt. Man muss halt die Streitkräfte, und Herr Langer sagt, die Streitkräfte Streitkräfte sein lassen. Auch mehr vom scharfen Ende her denken. Und wie es Herr Faber gesagt hat, die Leute wollen eben Flugzeug fliegen, sie wollen Panzer fahren, sie wollen auch als Spezialkräftesoldat ihre Tätigkeit wirklich ausüben. Und da sind wir immer noch nicht deutlich besser geworden. Wir müssen sagen, besser werden. Deswegen muss die Bundeswehr schlanker werden. Und sie muss einfach, wir müssen sie auch als Gesellschaft, als Politik ernst nehmen mit ihrem Auftrag, nämlich der Androhung und Anwendung militärischer Gewalt. Dafür ist sie da.
Hat das was mit einer inneren, einer innere Führung ist jetzt das falsche Wort, glaube ich, weil es ein Prinzip der Bundeswehr ist. Gibt es eine Stelle bei der Bundeswehr, an der man ansetzen könnte, um das zu verändern, diese andere Art der Personalführung? Ich meine, bessere Ausstattung mit Flugzeugen, die tatsächlich fliegen, das ist ja sowieso ein Thema. Gibt es da einen Ansatzpunkt? Ist das eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft?
Also sie müssten vor allen Dingen die Gesetze verändern. Dieses Grundproblem der Bundeswehr meines Erachtens, bin gespannt, was Herr Lange und Herr Faber dazu sagen, ist, dass wir eine Zivilgesetzgebung für die Bundeswehr haben. Dass wir einen Rechtsrahmen haben, der die Bundeswehr gleichsetzt mit der Zivilgesellschaft. Wenn also heute ein Kompaniechef begründen muss, warum seine Soldaten nicht in Heimarbeit sind und er das dem Soldaten gegenüber begründen muss und nicht umgekehrt, dann wird ja der Bock zum Gärtner. Nicht? Und wir haben 20 Jahre lang einfach im Arbeitsrecht, in der Arbeitszeitverordnung und so weiter Zivilgesetze auf die Bundeswehr übertragen. Und das geht jetzt nicht mehr. Und wir müssen dringend und schnell eigentlich Sondertatbestände schaffen, um die Bundeswehr von dieser ganzen Bürokratie und diesen Zivilregeln, die im Zivilleben Sinn machen, zu befreien.
Vieles von dem, was Sie genannt haben, das kommt mir gerade als Gedanke, das findet ja in der Wirtschaft schon statt. Da wird ganz anders geführt als früher. Das ist nicht mehr so sehr top-down. Da werden neue Ideen auch eingebunden. Es gibt Programme in Unternehmen, wo Mitarbeitende Ideen einspeisen können und dann wird da vielleicht was draus. Wäre ein Dienst, der viele Leute aus der Gesellschaft in die Bundeswehr reinholt, mit Zwang, freiwillig, wie auch immer, nicht da eine gute Gelegenheit aus der Gesellschaft, diese Impulse in die Truppe hereinzubekommen, Herr Lange?
Ich glaube, der gesetzliche Rahmen braucht Veränderungen. Und Zeitenwende im Sinne von, es ist nicht mehr, wie es vorher war und die Lage ist jetzt ernst, macht diese Veränderung ja nochmal ganz plastisch dringlich. Und das betrifft die Bundeswehr, das betrifft, glaube ich, auch die Nachrichtendienste, wo wir also auch vor dem Hintergrund der Bedrohungslage eine illusorische Idee haben, was der gesetzliche Rahmen eigentlich für die Arbeit sein kann. Was die Veränderung betrifft, will ich noch einen Gedanken einbringen, auch aus der Ukraine. Der neue Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Sirski, der hat als seine Stellvertreter nicht die Generäle genommen, die dran wären, sondern der hat zwei Obristen sprungbefördert, die 20 Jahre jünger sind, ganz andere Kultur mitbringen im Umgang mit Technologie, aber auch im Umgang mit Soldaten. Da waren jetzt nicht alle Generäle glücklich darüber, aber er hat sozusagen jetzt Führungskräfte, die 20 Jahre jünger sind, eine andere Mentalität mitbringen, die näher dran sind an dem, was eigentlich jüngere Soldaten in der Ukraine gerne wollen. In Deutschland werden die gleichen Beförderungsketten durchgezogen, wie sie ohne die Zeitenwende durchgezogen worden wären. Also ich glaube, man braucht radikalere Veränderungen. Und ob wir über 200 Generäle brauchen und ob auch 100 reichen, da könnte man auch auf die Idee kommen, weniger geht auch.
Dem würde ich nicht widersprechen. Aber der Punkt ist halt, wenn man sich jetzt auch über einen Freiwilligendienst 40.000 Leute ranholt oder manche hier wollen lieber da Zwangsdienst. Aber ich sage, die Freiwilligkeit reicht, da habe ich die Motivierten. Aber diese Motivierten müssen dann auch die Gelegenheit haben, ihre Impulse einzubringen. Da ist die Bundeswehr schon viel, viel besser geworden. Die Bundeswehr heute oder die Bundeswehr vor 20 Jahren ist ein ganz anderer Umgangston. Da geht nicht nur von oben herab, sondern die Impulse, die Leute haben, können sie auch einbringen. Da gibt es sicherlich was zu lernen, wenn man nicht im persönlichen Umgang ist, sondern in den Strukturen. BWPers, also das Personalamt der Bundeswehr, ist ja schon angesprochen worden. Dann eben aber auch Leistung stärker zu unterstützen. Das heißt, Leute, die nicht nur ihren Dienst nach Vorschrift tun, sondern die persönlich deutlich darüber hinausgehen, eben auch jenseits von üblichen Beförderungsmöglichkeiten zu befördern, ist sinnvoll. Da kann man, muss man es gerade auch nicht neu erfinden. Man muss auch nicht nur von der Ukraine lernen. Die sind gerade im Krieg. Das ist schon nochmal was anderes. Aber es gibt auch andere Streitkräfte. So die tschechischen Streitkräfte, die amerikanischen Streitkräfte. In den tschechischen Streitkräften bekommt man immer 5-Jahres-Verträge. Und in den 5 Jahren muss man sich bewähren. Und das schafft dann eben nicht jeder. Und das schafft natürlich dann auch noch einen gewissen Austausch und einen gewissen Druck auch. Aber unter diesem Druck werden dann, glaube ich, auch Diamanten geschmiedet.
Gibt es Bevölkerungsgruppen, von denen Sie sagen, da ist die Bundeswehr viel zu wenig verankert und da könnte die Truppe eigentlich noch viel mehr Personal herziehen, um eben die Lücken, die es gibt, zu schließen?
Frau Högel hat es ja heute erwähnt, medial. Die Bundeswehr hat derzeit 13%. Frau Högel ist die Wehrbeauftragte. Hat es heute erwähnt, 13% Frauen haben wir derzeit in der Bundeswehr und da noch einen sehr hohen Anteil im Bereich Sanität. Das heißt, Frauen sind eine nicht gehobene Quelle bei der Bundeswehr. Man muss auch den Dienst für Frauen attraktiver machen. Und dann eben auch der Punkt, Menschen mit Migrationshintergrund sind auch unterrepräsentiert in den Streitkräften. Gibt es aber ja nur auch relativ viel, insbesondere auch in Großstädten. Ja, wir sind jetzt hier, sitzen hier gerade in Berlin. Und da hat die Bundeswehr echt noch Potenzial. Da muss man auch am Ruf arbeiten. Ja, dass das eben keine Männertruppe ist und dass das nicht alles die Hälfte von denen Nazis sind. Das muss man eben deutlich machen, Pluralität darstellen. Der Tag der Bundeswehr ist jeden Sommer eine Gelegenheit dazu, wo in vielen Standorten die Bevölkerung eingeladen wird. Ja, das ist ein kontinuierlicher Prozess.
Zumal wir ja eigentlich die diverseste Bundeswehr, die diversesten deutschen Streitkräfte aller Zeiten haben. Die Bundeswehr war noch nie so divers, wie es heute ist. Sie hat sicherlich Nachholbedarf, da würde ich Herrn Faber unbedingt recht geben. Gerade Menschen mit arabischem Migrationshintergrund, was für die Bundeswehr in Zeiten der Auslandseinsätze manchmal ein Problem war, weil sie eigentlich niemand hatte, der Arabisch sprach. Aber auch das ist ein wichtiges Potenzial, was man noch heben kann. Aber trotzdem hat sich die Bundeswehr natürlich in den letzten 30 Jahren wirklich unglaublich verwandelt. Und sie hat übrigens auch gezeigt, gerade übrigens in den Kampftruppen, dass Diversität was Positives ist, dass das funktioniert. Und sie war aus meiner Sicht, kann man die Geschichte auch wirklich positiver noch erzählen, als es die Bundeswehr tut, auch eine Integrationsmaschine, eine Aufstiegsmaschine für viele, die dort Unteroffiziere wurden, Hauptfeldwebel wurden, die Leistung gebracht haben und die gesellschaftlich aufsteigen konnten, leichter, als ihnen das vielleicht im Zivilleben geglückt wäre.
Da kann ich nur zustimmen. Und der Bundeswehr kann man nur den Rat geben, dann muss man eben mit Frauen und mit Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht in der Bundeswehr sind, muss man mal mit denen sprechen, was so deren Erwartungen sind und wie man die dazu motivieren könnte. Ich glaube, da ist man immer noch zu selbstbezogen und guckt zu sehr von innen nach außen. Aber man muss dann diese Zielgruppen auch fragen. Und man muss, glaube ich, auch realitätsnahe oder sozusagen wunschnahe Möglichkeiten entwickeln, wie man in der Bundeswehr Karriere macht. Und für Paare, die sich dafür interessieren oder Menschen, die eben auch ein Familienleben haben wollen, ist diese Idee, ach, das war schon immer so und hier wird gedient und man wird die ganze Zeit in Deutschland kreuz und quer versetzt, das ist nicht attraktiv. Da muss man andere Möglichkeiten finden. Die Bundeswehr hat sich schwer damit getan, zum Beispiel reine IT-Laufbahnen zu ermöglichen. Das ist mittlerweile möglich und das ist ja auch sinnvoll, gerade in Bereichen, wo so ein hoher Spezialisierungsgrad notwendig ist, dass man dabei bleibt und nicht zwischendurch wieder was ganz anderes machen muss. Aber da gibt es, glaube ich, noch unausgeschöpfte Möglichkeiten und das ist ja von Herrn Faber und auch von Herrn Neitzel angesprochen worden. Da ist dann die Frage der Personalgewinnung und der Organisation von Karrierewegen in der Bundeswehr eine, die man hinterfragen muss. Aber möglicherweise kann man auch mal Dinge ausprobieren und nicht wieder auf Millimeterpapier 5 Jahre lang in irgendwelchen Taskforces alles vorzeichnen, bevor man davon dann was macht. Dafür haben wir nicht die Zeit.
Das ist ein gutes Stichwort. Bei uns geht nämlich auch die Zeit zu Ende. Eine Erkenntnis aus der Sendung ist, machen Sie mal, fangen Sie an mit der Reform der Bundeswehr, holen Sie mehr Leute rein, ob mit Wehrpflicht oder ohne, da bleiben die Standpunkte unterschiedlich. Ein Vorschlag, den es dazu gab, das zu klären, der kommt von Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident aus Sachsen. Der hat eine Volksbefragung zur Wehrpflicht vorgeschlagen, Herr Neitzel. Eine gute Idee, um die Frage zu entscheiden?
Meines Erachtens nein. Adenauer hat 1956 bei der Einführung der Wehrpflicht auch nicht das Volk gefragt. Umfragen zeigen mal ein solches Bild. Zurzeit ist, glaube ich, eher eine Mehrheit dafür. Unter anderen Bedingungen kann auch eine Mehrheit dagegen sein. Ich glaube, es geht um, wir haben über den Bedarf gesprochen, die Notwendigkeit jetzt gesprochen, und Politik muss einfach entscheiden. Sie muss Entscheidungen notfalls auch gegen eine Mehrheit fällen, wenn sie von der Richtigkeit überzeugt ist. Bestes Beispiel der NATO-Doppelbeschluss in früheren Jahren, in den 80er Jahren. Also ich würde einfach der Regierung, der Koalition raten, entscheidet euch für ein Modell. Und wenn ihr das gut begründet, wird eine Mehrheit auch folgen. Aber wir brauchen, um das einzuführen, nicht eine Umfrage.
Herr Lange.
Ich unterstütze die repräsentative Demokratie. Ich bin generell kein Freund von Volksbefragungen und Volksabstimmungen. Repräsentative Demokratie hat auch eine Führungskomponente. Da muss man sagen, was man will, und muss dafür streiten. Vor allen Dingen müssen wir aber zu einer Entscheidung kommen und nicht ewig sozusagen debattieren und befragen, sondern entscheiden.
Aber die FDP macht sich ja immer wieder für Volksbegehren und Volksentscheide stark, in dem Fall auch.
Ich habe dazu promoviert. Ich habe also viele Jahre meines Lebens mit direkter Demokratie verbracht und bin auch deswegen skeptisch, wenn man einmalig gerade zu einer solchen Frage etwas fragt und sonst nie. Ich glaube, da braucht man einen Prozess, ne, also 4,5 Jahre Promotion, braucht man einen Prozess, der das etwas systematischer aufsetzt und nicht jetzt ad hoc. Das ist ja von Herrn Kretschmer relativ durchschaubar. Ich glaube, statt das Volk zu fragen, ob andere denn dienen sollen für Deutschland, ist es wichtig, dass jeder sich selbst fragt, ob er bereit ist zu dienen für Deutschland. Und das ist, glaube ich, die Frage, die plötzlich einen Meinungswechsel herbeiführt. Ich habe häufig Besuchergruppen im Bundestag, die sind auch der Meinung, dass ihre Kinder und Enkel alle zur Bundeswehr sollten. Dann sage ich aber, ja, Moment, Altersdiskriminierung findet ja nicht statt. Es geht auch um Sie. Und da ist die Meinung dann plötzlich eine ganz andere.
Zukunft Bundeswehr, zurück zur Wehrpflicht. Das war das Thema in diesem Wortwechsel mit Nico Lange, Sicherheitsexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz und früher unter Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, Chef des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium. Sönke Neitzel von der Uni Potsdam am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt und Markus Faber, er ist Verteidigungspolitiker der FDP im Bundestag. Vielen Dank Ihnen dreien, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Und danke Ihnen auch fürs Zuhören.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.